Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast mit
Benita Goodman
und Tobias Wanjek
und Florian Schwarz. Ein Jahr Brexit, 2 Jahre Brexit, wir haben recherchiert, 3 Jahre Brexit, Benita. Irgendwann im Januar war es soweit. Wurde da gefeiert, wurde getrauert. Wie geht's dem Land?
Ja, wir haben es natürlich verpasst, einen echten Jubiläumspodcast im Januar zu veröffentlichen, aber wir holen es heute nach. Das war natürlich ein Moment der Reflexion im Königreich, würde ich sagen. Wir haben ja schon, glaube ich, ein paar Mal angesprochen, dass die kritischen Stimmen durchaus etwas lauter werden und auch Brexit-Freunde sah jetzt langsam zugeben, naja, vielleicht läuft es nicht ganz brillant und die echten Brexit-Benefits sind immer noch nicht wirklich angekommen. Da ist also durchaus eine Diskussion im Gange. Und ich würde sagen, es war jetzt nicht die reine Freude, 3 Jahre Brexit und nicht überall der Champagner geköpft.
Aber wurde es denn offiziell auch richtig begangen?
Nee, das also war jetzt kein Staatsakt.
Es wurde vermeldet bei der BBC.
Es wurde überall vermeldet, weil natürlich überall irgendwelche Rückblicke kamen in den Zeitungen und im Radio und auf Twitter und weiß nicht wo und der Glotze. Aber es war kein irgendwie spezieller Staatsakt, weil das Land ist, glaube ich, damit beschäftigt, hauptsächlich irgendwie sich über Wasser zu halten. Große Feierlichkeiten außer Queen-Beerdigungen und Krönungen.
Stimmt, die Krönung im Mai steht an. Mhm. Ja. Ich bin gespannt, ob es da auch Kaffee...
Ob es wird.
Ja, und auch, ob es kaffeeseitig dann eben auch dann eine Spezialedition gibt.
Kaffee?
Ja, natürlich, wir haben noch einen deutschen Kaffee mit diesem Namen. Ich kann es natürlich nicht sagen, weil wir... Ja,
die Krönung.
Ja, ja. Okay,
aber
okay,
wurde
okay.
Der damals zur Krönung der Königin Elisabeth erfunden?
Das ist eine gute Frage. Weil da waren wir ja noch nicht dabei. Deswegen,
das stimmt, sehr lang vor.
Das ist ja in 50er Jahren gewesen, oder?
Ja, eben.
Ach, stark, toll, tolles Thema auch. Aber,
ja, aber gut, damit...
wir sprechen ja hier über den Brexit.
Wie können wir das denn... das ist ja jetzt wieder sehr, sehr, sehr viel in der Rückschau. Wo können wir denn anfangen?
Ich würde sagen, es kam jetzt so ein bisschen, wo steht das Land eigentlich heute? Man könnte ja sagen, also was wurde damals dem Volk versprochen? Also das wissen wir, wahnsinnig viel Geld für das Gesundheitssystem, überhaupt endlich keine pesky Foreigners mehr im Land, irgendwelche Ausländer, die da einfach reinkommen und wunderbare Handelsabkommen mit den USA und große Global Britain Euphorie und nicht mehr, überhaupt sich nicht mehr von Brüssel was
irgendwas diktieren
lassen und endlich frei sein und wirklich zu prosperieren in einer Welt, in der eben die kleinen Kleingeister aus Belgien eigentlich ständig also knebeln und fesseln. Ja.
Gut, dem ist nicht so. Das ist ja schon mal, klingt ja eigentlich oder klang ja auch alles sehr schön. Vielleicht für uns ja besonders augenscheinlich war jetzt so in der letzten Zeit NHS.
Ja, NHS, das Gesundheitssystem natürlich klar durch die Corona-Zeit besonders gebeutelt und auch jeden Winter immer wieder besonders gebeutelt. Und ich weiß nicht, man hat, glaube ich, auch, bis hier hat sich es durchgepressiert, dass in Großbritannien seit Wochen wahnsinnig viel gestreikt wird. Mhm. Und die sozusagen die Krankenschwestern das erste Mal seit Bestehen ihrer offiziellen Vereinigung, das gibt es seit 1906 oder so, die haben noch nie gestreikt. Die haben tatsächlich zum Streik aufgerufen und die ist auch schon mehrfach gestreikt. Die Rettungssanitäter streiken immer wieder, streiken allerdings auch die Lehrer und es streiken die Zugfahrer und es streiken alle möglichen anderen Gewerbe, hat man das Gefühl.
Irre, das klingt praktisch nach einem Generalstreik, oder? Kommt es in die Richtung?
Es kommt in die Richtung, ich meine, es ist keiner ausgerufen und wie ich ja auch schon des Öfteren referiert habe, wenn das alles in Frankreich wäre, dann wären da Riesenstreiks und an jeder Straßenecke stünden brennende Traktoren. In England sind sie da ein bisschen dezenter. Klappt hier alles mit der Technik?
Nein, es klappt schon.
Ja, also es ist Streik. Also das heißt, was heißt, das ist überall Streik, heißt, die Leute sind unzufrieden. Das ist jetzt natürlich nicht, es ist kein Anti-Brexit-Streik. Also die gehen jetzt nicht auf die Straße und sagen, mach den Brexit rückgängig. Solche Demos gibt es auch, aber die sind nebensächlich. Der Streik ist natürlich wegen der schlechten Bezahlung und weil in England die Inflation noch viel höher ist als bei uns. Die Energiepreise sind noch viel mehr gestiegen, die Lebensmittelpreise sind noch viel mehr gestiegen. Es gibt mehr Leute, die Essensausgaben benötigen denn je. Also der allgemeine Druck ist extrem und die Gehälter sind eben schon lange, lange nicht mehr angepasst worden. Die Regierung Sunak ist aber, hat man das Gefühl, gar kein Ansprechpartner für diese streikenden Menschen, weil die sagen einfach nein. Die sagen, wir verhandeln nicht und es gibt nichts und wir können euch höchstens 1% anbieten, zum Beispiel den Nurses oder so. Und das ist einfach vorne und hinten nicht genug.
Es wird also gestreikt. Wir sind im vierten Jahr nach dem Brexit jetzt. Hat es unmittelbare Auswirkungen? Meinst du, die Streiks aufgrund des Brexits,
das Brexit? Du hattest auch Wein zum Mittagessen.
Ja, ich hatte Wein, ja, zwei Gläser kalten Rotwein.
Das geht einfach
Rotwein.
In Zukunft nicht mehr, das geht nicht.
Das ist praktisch ein weißer Rosé-Rot, war das, ein französischer Wein.
Ach so, weiße Rosen aus Athen wäre doch heute eigentlich eher eine
rote Valentinstag, Rosen. Ja,
am Valentinstag.
Ja, also was wolltest du jetzt fragen?
Weiß es nicht. Irgendwas mit dem Brexit.
Über den Brexit. Ich glaube, du wolltest sagen, haben diese Streiks irgendwas mit dem Brexit zu tun oder gibt es jetzt keine Kohle, weil wir ja gerade sagten,
sind es Auswirkungen vom Brexit.
Wenn jetzt zum Beispiel die Krankenschwestern streiken, die Rettungssanitäter, die Lehrer und so weiter und Lehrerinnen natürlich, ist klar, dann wieso haben die keinen Hebel? Ja? Also ich meine, wenn dann eh nichts mehr funktioniert, dann müsste doch irgendwann mal die andere Seite sagen, okay, dann kriegt ihr halt ein bisschen mehr. Ist nichts zu verteilen.
Es ist wenig zu verteilen, Und die Wirtschaft, wie alle Volkswirtschaften, haben natürlich in der Corona-Krise unheimlich Schulden aufgenommen. Die Briten sind aber schon lang vor Corona der absolute Schuldenaufhäufer der EU sowieso. Ich glaube, nach Großbritannien und
Italien ist normalerweise immer der Primus.
Ja, ich weiß nicht mal. Die Briten haben wahnsinnige Staatsverschuldung. Und die hat sich nochmal extrem vergrößert. Und sie haben eben tatsächlich ein Problem, dass ihr Wirtschaftswachstum negativ ist, beziehungsweise am schlechtesten aller G7-Staaten. Mhm. Auch in Deutschland sieht es jetzt auch nicht gerade doll aus, aber wir liegen noch vor denen. Es ist kein Wachstum da und die Engländer haben schon seit langer Zeit ein Produktivitätsproblem. Das ist einfach, die Produktivität ist zu niedrig. Da wird aber schon immer irgendwie dran rumgeschraubt ohne großen Erfolg und sie haben sich halt von ihrem nächsten, größten, wichtigsten Markt abgekoppelt.
Ja. Und über einen Kanal ist.
Ja. Und das ist natürlich fatal, wenn du eigentlich ein Wirtschaftswachstum anstrebst.
Aber da muss es doch so laute Schreie geben, dass eben genau diese Lügengeschichte von damals vor 3 Jahren, wir machen unsere eigenen Deals, dass die alle nicht funktioniert haben, dass das Land wirtschaftlich zumindest jetzt stark wäre.
Ja, ich meine, inzwischen fällt mir dazu schon auch nichts mehr an, weil natürlich gibt es manche Leute, also es gibt natürlich Stimmen, die das sagen, aber immer noch, die meistgelesene Presse ist extrem right-wing oder pro-Brexit. Und wird dann nur geschrieben, ja, also der Brexit funktioniert deswegen nicht, weil die gemeinen Remainer und Remoner ihn torpedieren und ihn links, rechts und überall zu verhindern suchen und auch sicher noch Brüssel sich damit einmischt. Das ist natürlich absoluter Blödsinn, weil der Brexit ist passiert, England ist Großbritannien aus der EU raus und zwar, wie wir ja wissen, mit einem extrem harten Brexit, viel härter ging es nicht. Und zum Beispiel meldet sich jetzt gerne unser Freund Lord Frost zu Wort, der letzte Verhandler war unter Boris Johnson in Brüssel und der auch diesen fantastischen Nordirland-Deal verhandelt hat, den seitdem ja die Regierung Johnson und dann auch die folgenden Regierungen nicht mehr, von dem sie nichts mehr wissen wollten. Und der schreibt jetzt, also eigentlich ständig, fast täglich, dass es eben an den Remainern liegt und daran, dass sich hier keiner traut, mal ordentlich die Brexit-Benefits zu ernten, die ja einfach nur darauf warten würden, dass sie geerntet werden. Aber wie
stellt er sich das vor?
Das ist eben die Frage. Also skizzieren geht dann immer nur natürlich Richtung Null Regulierung, super Low Taxes. Also das, wovor ja die Leute immer gewarnt haben, dass du eben noch weniger soziale Absicherungen hast, noch weniger Environmental Regulation und sonstige Dinge, und die Corporations weniger Steuern bezahlen müssen. Also alles sozusagen auf dem Rücken des normalen Volkes.
Wie kann das denn sein? Also das ist ja schon, finde ich, spannend, ja grundsätzlich mal auch, das sind ja so Lektionen, die man aus dem Populismus da lernen kann. Offensichtlich scheint ja die Öffentlichkeit so wie so ein Goldfisch zu sein, der im Glas einmal rumschwimmt und sofort alles vergessen hat und sagt, oh, wie schön hier. Also es ist ja gar kein Erinnerungsvermögen da. Wir erinnern uns doch, dass die vorige Regierung, Frau Truss, also wo ich den Namen schon fast vergessen habe, weil sie auch nur so kurz im Amt war, genau ja darüber gestolpert ist. Sie haben ja ein monströses Steuersenkungsprogramm avisiert, woraufhin alle Märkte kollabiert sind. Heißt doch, die Wirtschaft hat nicht dran geglaubt, dass diese uralten Rezepte aus den 80er Jahren, Reaganomics und Thatcherismus, dass das noch heute noch funktioniert. Wie kann man denn dann wieder der Öffentlichkeit erzählen, dass wir ja nur die Steuern zu senken brauchen, um dann die Früchte zu ernten? Das ist doch einfach.
Ihr macht euch keine Vorstellung. Vorletzten Sonntag hat in der Sunday Times Liz Truss ein 4000-Word-Essay, wie es hieß, veröffentlicht, wo sie eben lang und breit schrieb, dass also sie sei nur gestolpert, weil einfach keiner versteht, wie genial ihr Programm ist und eben die Remainers. Und dann hat sie sich tatsächlich darüber beschwert, dass absolutes linksversiffte quasi finanzielle Establishment, also so, ja, also diese berühmten linken Zecken, die Trader und Broker und weiß nicht was. Und Investmentbanker und Pension Fund Manager, die sind ja alle so brutal linksversifft. Ja. Das ist echt der Horror. Und die haben das alle einfach nicht verstanden. Und ich meine, die Frau ist ja erst vor kurzem weg und zwar wirklich in Schimpf und Schande und hat das Land Milliarden gekostet. Mhm. Leute können ihre Hypotheken nicht mehr bedienen. Es ist fürchterlich. Und es nicht nur ist sie unreflektiert und also ich habe dafür gar kein Wort genug. Dafür gar kein Wort, so einen Artikel zu schreiben oder schreiben zu lassen und ihren Namen dazu zu setzen, der eben sagt, alle anderen sind schuld, also sie und der gute quasi können überhaupt nichts, ihr Finanzminister können gar nichts dafür und es nur eben, die das alle nicht verstanden haben und das linksversiffte Finanzestablishment. Ja. Und dann gibt es aber auch noch eine Zeitung, die es druckt. Ich meine, es gibt die Murdoch-Presse, die das auch noch druckt. Ja. Und das Land sieht sich genötigt, diesen Scheiß nochmal zu diskutieren. Lord Frost schreibt auch die ganze Zeit solche Dinge, aber sie ist ja immerhin gerade noch Premierministerin in Anführungsstrichen gewesen. Das in einer Zeit, wo Rishi Sunak ja eigentlich Premierminister ist, der schon deswegen quasi als Lichtgestalt gilt, weil er eben nicht Frau Truss oder Herr Johnson ist. Aber er ist unheimlich schwach. Also erstens ist er kein Politiker von Rang an sich und zweitens ist er die Partei extrem gespalten. Es gibt eben immer noch viele Tories, vor allem in einer Post-Brexit-Tory-Partei, die genau das toll finden, was Frau Truss sagt oder eben Herr Frost. Und dann gibt es natürlich auch einige oder viele, die wissen, das ist absolut das Gift, das geht nicht, aber die Kraft, also Sunak hat die Kraft nicht, diese Leute abzustellen oder stillzustellen und sagen, nein, so ist es nicht. Und er stellt sich zwar hin und sagt, nein, das geht nicht, nur Idioten würden jetzt die Steuern senken. Aber solange es solche wichtigen Presseorgane gibt, die eine Plattform bieten für sowas, ist diese Diskussion einfach noch nicht beendet.
Ja, Plattform ist ja das eine, aber wie ist denn die Reaktion auf so einen Artikel gewesen? Also nimmt man das natürlich zur Kenntnis, diskutiert es, aber hat es irgendeinen großen Einfluss?
Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, allein der Fakt, dass es gepublished wird und dass es diskutiert wird in allen Zeitungen. Der Spectator hat eine Stunde lang, Spectator ist ein Wochenblatt, die konservativ eigentlich sind, aber trotzdem sehr liberal im guten Sinne. Die alle möglichen Stimmen werden da gehört. Die haben Liz Truss auch noch interviewt, also eine Stunde lang, wo man schon sieht, dass die beiden Spectator-Interviewer aber schon fast sprachlos sind, was diese Frau von sich gibt. Aber trotzdem wird es eben diskutiert. Und in derselben Zeit fährt Herr Johnson ja durch die Welt zum Beispiel, fährt wieder nach Kiew mit Zelensky, steht in Amerika plötzlich rum, neben irgendwelchen Republikanern ungustiösester Art, hat in Amerika ein paar Millionen verdient als Redner, ja, und ist ja an sich Hinterbänkler, muss eigentlich seinen Wahlkreis vertreten in Großbritannien.
War da aber wohl nie, oder?
War da fast noch nie, sitzt auch fast nie im Unterhaus.
Kann man da rausfliegen dann eigentlich?
Die können dann ihn natürlich abwählen bei der nächsten Wahl. Das ist auch sehr wahrscheinlich, aber inzwischen wird schon spekuliert, dass er einen neuen Wahlkreis kriegen wird, wo er eben so ein sicherer Tory-Seat ist, dass er wahrscheinlich nicht rausfliegen wird. Aber es ist wie wenn Frau Merkel jetzt ständig in der Ukraine wäre oder bei Herrn Trump oder sonst
wie so eine Zweitregierung.
Wie eine Zweitregierung, völlig egal, was hier irgendwie Herr, wie heißt unser? Unser Bundeskanzler.
Also, der heißt Olaf Scholz.
Ach ja, Herr Scholz. Genau, ganz egal, was Herr Scholz macht. Also man sieht daran, dass Herr Sunak einfach schwach ist, ja. Und diese ganzen rechten Kräfte wahnsinnig stark, und was die lesen, auch was zum Beispiel die Innenministerin Suella Braverman, die ja davon träumt, eben die ganzen illegalen Immigranten in einem Flugzeug nach Ruanda abzuschieben, das ist ihr schönster Traum, hat sie ja gesagt, die illegalen Immigranten, die mit kleinen Booten über den Ärmelkanal kommen, sind unheimlich gestiegen in ihrer Anzahl seit dem Brexit-Votum übrigens, weil sich natürlich auch da dann die Franzosen nicht mehr drum kümmern, weil die Engländer sind ja ausgestiegen aus diesen ganzen gegenseitigen Verträgen, wie man sozusagen die Immigration stoppt und so. Sie wäre vielleicht auch sonst gestiegen, aber sie ist extrem gestiegen. Also auch dieses Versprechen, was die Brexiteers den Leuten gemacht haben, dass keine illegalen oder überhaupt nicht illegalen, aber Immigranten mehr kommen, stimmt überhaupt nicht. Und im Gegenteil, die ganzen Immigranten aus Osteuropa und auch sonst aus Frankreich, Deutschland, die das Land bereichert haben mit ihren Steuern und ihrem Können und so weiter, sind viele wieder weg, haben riesen Lücken hinterlassen, auch wieder in der Volkswirtschaft. Ja. Und aber Boat People quasi kommen mehr an denn je, völlig, also ohne dass die Regierung irgendeinen Plan hat. Und die Töne, die da kommen aus dieser ganzen rechten Ecke, das ist also eins zu eins wie hier zum Beispiel die AfD. Und die sind aber eben eigentlich an der Regierung. Da es aber Großbritannien ist, stört es keinen so sehr, hat man das Gefühl, es ist ja halt nicht Deutschland.
Ja, klar, da ist es.
Ja, und es brennen eben auch noch keine Ölfässer. Also, weil so wie du skizzierst jetzt, ist es ja eigentlich, wo man sagt, das kann ja jetzt überhaupt nicht mehr so weitergehen. Da müsste es doch wirklich jetzt einen großen Aufstand geben oder so eine massive, ja, Bürgerkrieg jetzt.
Nein, das nicht. Aber weißt du, es kam, wo es tatsächlich dazu kam, es kam jetzt das erste Mal zu, also weißt du, so eine Ansammlung von einem ungustiösen Mob vor einem Hotel, wo eben Asylanten untergebracht sind mit Krawall davor. Das gibt es eigentlich in England fast nie. Und die Rhetorik ist einfach so extrem, dass die Leute sich dann wohl das Gefühl haben, das kann man jetzt ruhig mal machen. Ja? Und gleichzeitig geht's dem Land einfach wirklich schlecht. Und wie sie da rausfinden, und man könnte ja sagen, ja, das ist doch jetzt die Stunde der Opposition, jetzt kann doch endlich die Labour-Partei.
Das wäre genau die nächste Frage gewesen. Wie kann das denn sein, dass da niemand Kapital draus schlägt?
Ja, es gibt inzwischen nämlich Umfragen, weit über 60% der Briten halten Brexit eben doch für einen Fehler, weil, wie du gesagt hast, mehr ist das wie ein Goldfisch, sind die jedes Mal wieder so, keine Lower Tax, das ist wunderbar. Nee, so ist es nicht, weil ja auch natürlich sehr viele junge Leute, die zum Teil ja auch zu jung waren, um zu wählen im Referendum, inzwischen 24 oder was, weil 22 sind und sagen, was soll das? Und viele Alte sind gestorben. Es gibt anscheinend im Land, wenn man den ganzen Umfragen glaubt, einen großen Anteil von Leuten, die sagen, das war fatal oder zumindest so, wie er gelaufen ist, war es ganz fatal. Aber die Opposition ist immer noch auf absoluten Schleichfüßen unterwegs. Im Gegenteil, zu diesem 3-Jahre-Jubiläum hat Keir Starmer, der Leader der Labour Party, auch gesagt, nö, also mit der Labour Party gibt es auf keinen Fall wieder einen Eintritt in den Single Market oder in die Zollunion. Das muss man sich mal vorstellen, ja. Weil das ist ja nicht mal ein Wiedereintritt in die EU, sondern
das ist ja eigentlich das, was eh nie geplant war, was wir...
Ja,
und was man ja lernt, wenn man hier regelmäßig zuhört, dass das ja eigentlich nicht der Plan war, dass man eben aus dem Wirtschaftsraum
ausgeht. Nee, eigentlich nicht. Also es war zumindest, wurde nicht besprochen, es wurde dann nur gemacht. Und deswegen könnte man ja eigentlich sagen, dass politisch die Kosten sind doch geringst, wenigstens das zu sagen, weil alle Wähler und viele Millionen Wähler, die haben keine Stimme in dem Sinne, weil wenn du dann eben die Grünen wählst, das hat gar keinen Sinn.
Aber ist das denn eigentlich dann die Ursache eben dafür, dass nachdem eben in den großen Lagern quasi ja immer auch beide Lager vertreten sind, dass natürlich keiner jetzt möchte, wenn Labour jetzt sagen würde, okay, wir wollen das wieder rückgängig machen oder das war ein Fehler und jetzt lass uns irgendwie anpacken und wieder nach vorne gehen, dann haben sie wahrscheinlich Angst, dass sie Wähler verlieren, oder? Weil natürlich auch in den Labour-Reihen
auch. Haben sie Angst, dass sie, weil sie ja auch während der Johnson-Wahl viele Wähler verloren haben, in dem sogenannten Red Wall, also im Norden, wo immer Labour war, immer Labour-Regierung über Jahrzehnte, die haben dann plötzlich Tory gewählt, weil man eben, wie man dachte, eben wegen der Brexit-Versprechungen, die ja aber von denen keine einzige stattgefunden hat bis jetzt. Also das.
Ich habe noch einen Zwischengedanken, weil du gerade gesagt hast, wieder zurückkommen. Wenn jetzt England wieder in die EU wollte, müssten die dann wieder Beitrittsgespräche oder überhaupt erstmal einen Antrag stellen? Gibt es diese Szenarien eigentlich oder haben die eine Fastlane?
Ja, das ist ja alles noch nie vorgekommen und es gibt immer wieder, schreibt auch Maroš Šefčovič, der sozusagen europäische Unterhändler, was den Brexit betrifft, weil es wird ja immer noch weiter verhandelt auf 1000 Ebenen.
Sagt immer, es wird verhandelt?
Naja, immer, oder? Es ist ja alles, es ist ja nichts, es ist ja nichts gemacht, es ist nur, it's not done. Das Nordirland-Protokoll wird zurzeit wieder sehr verhandelt, weil Rishi Sunak kapiert, der versteht es natürlich, so geht das nicht. Aber da wird er jetzt auch schon wieder natürlich aus den eigenen Reihen unheimlich torpediert, dass er da bloß nicht irgendwie den fiesen Brüsseler, fiesen Säcken irgendwas Tür und Tor öffnet. Aber es wird dauernd verhandelt. Und dieser Šefčovič schreibt des Öfteren, natürlich sind die Engländer jederzeit oder die Briten willkommen in der EU wieder. Wie das dann allerdings aussieht, also dass sie ihren super plushy Deal von vorher, weil sie hatten ja die beste aller Welten, den werden sie wahrscheinlich nicht mehr kriegen, beziehungsweise wird die EU dem nochmal zustimmen, die anderen 27 Länder werden die dem nochmal zustimmen, dass die Briten dann eben kein Schengen, kein Euro, Rebate, also Geld zurück für alle möglichen Dinge, wird es dann nochmal so sein, ja oder nein, also wahrscheinlich eher nicht, ja, weil dann ganz oder gar nicht. Und ich glaube tatsächlich, dass du auch als Labour-Partei, wenn du jetzt sagen würdest, okay, das ist alles so eine Katastrophe, unsere Politik ist, wir möchten der EU wieder beitreten, das würde wirklich nicht gehen. Ich glaube, weil da ist so viel eben irrationaler Wahnsinn dabei. Und das Land hat ja auch schon so einen Preis gezahlt. Und die Brexiteers im Übrigen sind jetzt gerade auch wild dabei in der Tory-Partei, sämtliche EU, also Gesetze, die irgendwie von der EU, das sind ja mit britischer Mitwirkung, das war nicht irgendeine EU, irgendwie beeinflusst sind, das sind Tausende. Die sollen bis Ende des Jahres alle, also null und nichtig sein und ersetzt durch britische Verordnungen. Ja? Was gar nicht zu machen ist, sind viel zu viele.
Und in allen Ebenen.
In allen Ebenen, alles. Alles, wo irgendwo Brüssel oder EU irgendwo draufsteht, so alles weg. Das geht gar nicht, also es ist überhaupt nicht machbar und dann heißt es noch, die noch nicht dann bis Ende des Jahres bearbeitet wurden, fallen einfach weg. Die Industrie schreit auf, weil das heißt, okay, wenn wir noch irgendwas mit der EU machen wollen, müssen wir alles doppelt machen. Wir müssen alle, also die EU Auflagen oder Vorschriften oder Gesetze plus die dann nur britischen, superreinen Brit-Gesetze müssen wir auch noch beachten. Das ist der absolute Horror, das ist ein rein populistisches Unterfangen, aber natürlich, je mehr du sozusagen reinpulverst an Geld und Zeit und Wahnsinn und sowas, dann du entfernst das Land ja sozusagen forcibly immer weiter von der EU und der Weg zurück wird dann immer teurer und immer schlimmer, aber der Weg, wo geht der andere Weg hin, nach wie vor zeigt keiner, kann keiner eigentlich sagen, ja, da ist ja mal ein Brexit-Benefit. Sie haben jetzt ganz neu die Agricultural Policy, also diese Landwirtschaftspolitik.
Reform auch, oder?
Das haben sie jetzt irgendwie verabschiedet. Und das war ja eine der Sachen, haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal hier gesagt, wo manche sagen, okay, da könnte wirklich ein Benefit, könnte einer sein, weil die EU-Agrarpolitik eben doch nicht so doll ist, ja, und umstritten.
Definitiv.
Und die Briten eh schon immer eine viel kleinteiligere Landwirtschaft und so hatten, als auf dem Kontinent ist. Sie haben aber natürlich gleichzeitig ihr Handelsabkommen mit Australien ja abgeschlossen, was den britischen Schafhirten auf jeden Fall den Chaos machen wird, weil das tiefgefrorene australische Lamm halt billiger ist dann als jedes Schaf aus England und solche Dinge. Ja, also es ist unheimlich schwierig und man versteht es nicht, warum die Opposition immer noch da sich so zurückhält. Vielleicht reicht es auch, weil die Tories so schlecht sind, dass egal wann die nächste Wahl ist, werden sie total zusammengefaltet. Wann ist
denn die nächste Wahl?
Ja, ich glaube spätestens in Ende 24. Also es dauert noch.
Ja, ist schon noch ein bisschen hin. Aber es ist schon, finde ich, faszinierend, dass da solche Beharrungskräfte da sind. Dann muss es doch auch irgendwas geben, wo die Leute sagen, wir haben da jetzt noch irgendwie eine Hoffnung oder eine Perspektive. Also wie kann man denn so einen Zustand so lange durchhalten?
Es ist mir
ohne
auch
mal
Rätsel.
Die Richtung zu ändern.
Es ist ein absolutes Rätsel. Es ist ein, vielleicht ist es wie so ein riesiger gesellschaftlicher, absoluter Nervous Breakdown, Psychotic Episode basically. Und vielleicht den das Land überhaupt durchlaufen muss mit allen möglichen Problematiken, die sich da vielleicht angestaut haben. Und vielleicht sind sie auch viel ehrlicher als andere Gesellschaften. Vielleicht ist das ja auch was die Engländer jetzt beackern und bearbeiten in ihrer Art auch und in aller Scheußlichkeit und Idiotie, aber auch mit einer Beherztheit, die vielleicht trauen die sich einfach mehr, weil sie natürlich auch Großbritannien sind und
dass sie durch diesen Prozess durch müssen und dann strahlend. Aber was heißt ja, was gibt es denn für Alternativen? Dass sie es alleine schaffen, ohne die EU, oder dass sie sich dann da wieder irgendwo andocken? Weil alleine in der heutigen Welt, wenn man sich das jetzt so vorstellt, ist es doch...
Naja, die Tendenz natürlich, wir sind ja jetzt gerade alle dabei, uns irgendwie wieder zu merken, okay, wir haben gewisse Abhängigkeiten, die nicht ideal sind. Globalisierung vielleicht ein Stück zurückfahren, auch wenn es schwer ist. Aber die Tendenz könnte ja schon eher dafür sprechen, dass man eben sagt, wir müssen wieder mehr Produktion ins eigene Land holen. Wir müssen irgendwie schauen, dass wir an den Schlüsselstellen auch unabhängiger werden.
Die Tendenz könnte passen, aber ich finde, dazu passt dann wiederum nicht. Denn du könntest ja sagen, Großbritannien ist sozusagen ein Vorreiter des eben Insulären in sich Schauens. Ist es ja auch in so vieler Hinsicht. Sie haben ja eben auch zum Beispiel Erasmus machen sie nicht mehr. Dann haben sie selber ein Programm aufgesetzt, wo Studenten ins Ausland können. Das Touring-Programm, das ist aber anscheinend, das krankt vorne und hinten. Gibt es noch keine Gelder, gibt es keine Prozesse und keine Partner-Unis und so. Also sie sind in vieler Hinsicht ja sehr nach innen schauend. Aber dann, dazu passt ja dann nicht diese Low Regulation, Low Tax und so, die ja so eigentlich Investment aus dem Ausland anziehen soll. Das wäre ja wieder ein globalisiertes, internationales Investment. Und jetzt ist ja unser Podcast gleich zu Ende. Und wo steht England heute,
für
kann ich noch
Mal.
Dazu sagen.
Für dieses Mal.
Wo steht England heute? Gerade vorgestern wurde eine Zahl veröffentlicht, dass 29 Milliarden Pfund an den Ausland, also Incoming Investment, an Großbritannien vorbeigegangen sind seit Brexit in den letzten drei Jahren. 29 Milliarden.
Aus der ganzen Welt.
Das ist ja alles auf dem Papier, aber die man eben erwartet hätte, die normalerweise, die sind alle nicht passiert. Und das merkt man. Das merkt man einfach.
An allen Ecken und Enden, ja. Der Winter, vielleicht dazu noch kurz, weil man ja auch prophezeit hat, dass natürlich jetzt durch den Energiemangel höhere Energiepreise ja noch viel mehr Menschen sich dort nicht mehr leisten können, zu heizen.
Und ja, das war auch so. Ich meine, war da auch so wie hier, dann war es wieder mild. Aber dass die Leute sich entscheiden müssen zwischen Heizen und Essen und dass Lehrer sagen in den Schulen, die Kinder kommen und haben nichts gefrühstückt, weil es nichts gibt. Und das, also jetzt nicht überall, ja, aber doch sehr viel und viel zu häufig. Ich meine, sowas dürfte gar nicht vorkommen. Wir haben vielleicht noch Glück, dass da in den Schulen nicht wie in Amerika jeden Tag irgendwelche Kinder erschossen werden, aber es ist wirklich nicht lustig. Ja. Die Beharrungskräfte sind erstaunlich.
Also das war jetzt aber irgendwie wirklich drei Jahre Brexit, keine
wahnsinnige
Happy-Folge.
Feiern, aber vielleicht kommt es ja noch.
Vielleicht in drei weiteren, ja.
Deswegen machen wir weiter.
Ja.
Weil irgendwann wollen wir das ja auch
wir wollen es auflösen und wir wollen was Gutes zu sagen haben. Aber ich denke, solange die Tories noch an der Macht sind, wird es sehr, sehr spärlich hier mit den guten Nachrichten.
Darauf ein Dujardin.
Darauf wieder mal einen Tee, genau.
Ja, einen Tee natürlich.
Das ist natürlich auch immer ein ganz wichtiger Punkt.
Stimmt, damit wir...
Podcast abonnieren, weiterempfehlen und mehr über den Brexit erfahren.
Und vielleicht auch mal wieder die eine oder andere alte Folge anhören.
Ja, lohnt sich. Habe ich neulich gemacht, war eine ausgezeichnete
Zeitreise. Ja, und auch trotzdem hat man ja dann so, wenn man den Kontext sieht, ist es immer ganz spannend. Wir hatten ja hier auch, war einiges los, Corona etc.
Ja, ja.
Und das spiegelt sich da ja auch wieder.
Nächste Woche ist Fasching, feiert man das in England?
Nicht wirklich.
Okay, obwohl die sind einfach so lustig.
Die sind so lustig, ja, die müssen sich keine Pappnase
aufziehen. Das ist ja immer das, was mich sehr
erfreut. Braucht man keine spezielle Zeit dafür.
Nee. Brexit Gut. ist immer.
Danke, Benita.
Bitte. Vielen Dank, dann sind wir heute wahnsinnig pünktlich, fast genau 30 Minuten. Bis zum nächsten Mal.
Bye-bye. Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.